Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext steht im 1. Korinther Kapitel 6 von Vers 12 bis 20. 1. Korinther Kapitel 6. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich nicht von nichts beherrschen lassen. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird diesen und jene wegtun. Der Leib aber ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Gott aber hat den Herrn auferweckt und er wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, dass wer einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Mein erster Punkt lautet, mir ist alles erlaubt, Fragezeichen, christliche Freiheit und sexuelle Freizügigkeit. Na, alles ist mir erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Wie oft werden oder wurden diese Verse von Christen gebraucht, um letztlich Sünde zu rechtfertigen? Sie scheinen unserer christlichen Freiheit ganz schön viel Raum zu geben. Ja. Sagen wir mal, Hauptsache, du wirst jetzt nicht süchtig oder wenn es jetzt nicht ganz nützlich ist, gut, aber mir ist alles erlaubt. Aber die Wahrheit ist, sie geben uns keinen größeren Spielraum für ein ausschweifendes Leben, wie auch immer das vielleicht dann aussieht, sondern die zeigen uns, wofür Christus uns befreit hat. Paulus formuliert das hier sehr positiv. Er will hier nicht irgendwie Gesetzlichkeit verkünden. Aber was hier drin steckt, ist Folgendes. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Das heißt, alles ist mir erlaubt, was zur Erbauung meines Nächsten und mir selber nützlich ist. Ja, dieses Wort nützlich heißt, was ist erbaulich, was ist gut. Zu all dessen hat mich Christus befreit. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Nun, Christus hat mich befreit vom Fluch des Gesetzes und von der Herrschaft der Sünde. Das heißt, wahre Freiheit bedeutet nicht, dass ich machen kann, was ich will. In Klammern, also das heißt, selber Gott sein. Ja, machen, was ich will, das ist für viele Freiheit. Sondern wahre Freiheit bedeutet, dass ich mit meinem Körper und meinem Geist Gott gehöre. Alles, was unsere Freiheit in Christus und was seine befreiende Herrschaft über unser Leben einschränkt oder zerstören kann, das sollen wir nicht tun, das sollen wir vermeiden. Alles ist mir erlaubt. Es ist nicht ganz klar, ist das jetzt ein Slogan, den die Korinther vorgebracht haben, so den die Korinther gebrauchten, um all ihre Sünden zu rechtfertigen? Wir sind christlich, wir haben die christliche Freiheit. Oder ist das etwas, was Paulus selbst ihnen gesagt hat? Ich denke, wahrscheinlich kommt er von Paulus. Aber er hat ihn auf einen gewissen Rahmen bezogen. Ja? Zum Beispiel, was dürfen Christen essen und trinken? Sollen sie heiraten oder sollen die jetzt nicht mehr heiraten? Dürfen die Sexualität in ihrer Ehe ausleben oder ist das jetzt nicht mehr so geistlich? An anderer Stelle schreibt er im 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 3, sie, diese Irrlehrer, die da aufgekommen sind, sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Alles ist euch erlaubt. In diesem Rahmen. Christen leben also nicht nach einer Liste, von einer langen Liste von Geboten und Verboten. Ihr Leben soll von der Liebe Christus und zur Liebe zu Christus und zum Nächsten bestimmt sein. Dazu hat uns Christus befreit. In diesem Abschnitt, das habt ihr gehört, da geht es auch um ein ganz besonderes Thema. Es geht um den Leib, unseren Körper, und es geht um das Thema Unzucht. Sexuelle Sünde. Für manche Korinther war es anscheinend in Ordnung, zu einer Prostituierten zu gehen, um ihr sexuelles Verlangen zu stillen. Einerseits war das damals im Römischen Reich so, dass zu einer Prostituierten zu gehen absolut gang und gäbe war. Das war normal. Solche Autoren wie Cicero und andere, die beschreiben das so, ja, ist jetzt vielleicht nicht so toll, dass die Jugend schon anfängt, zu Prostituierten zu rennen, aber was willst du machen? Machen doch alle. So. Ist normal, völlig normal. So ähnlich, wie es heute bei uns mit der Pornografie ist. Ja? Das ist völlig normal. Das ist überall, das durchdringt alles. Es wird von jedem konsumiert und weil es normal ist und weil es jeder macht, kann es ja auch wirklich nicht so schlimm sein. Dass da Frauen ausgebeutet und erniedrigt und missbraucht werden, dass die meisten dieser Darstellungen gewaltverherrlichend sind, dass die Darsteller physische, psychische Krankheiten haben, dass viele von diesen Frauen in ihrer Kindheit und Jugend vergewaltigt wurden, dass Abtreibung normal ist und so weiter und so weiter. Das wird kaum noch genannt. Da muss man noch vielleicht Alice Schwarzer fragen oder so, aber der Rest, das ist normal, das ist ganz normal. So war das damals mit Prostitution. Man geht eben zu einer Prostituierten, wenn man sexuelles Verlangen hat. Und das hat natürlich das Leben der Korinther geprägt, bevor sie zum Glauben gekommen sind. Jetzt merken sie, naja, ist das denn wirklich so schlimm? Und das andere ist, wahrscheinlich rechtfertigte man dieses Vorgehen, dass man eben zu einer Prostituierten gehen konnte, dass man sexuelle Unzucht verüben konnte, damit, dass es doch nur den Körper betrifft, meinen äußeren Leib. Und Gott geht es doch um meine ewige Seele. Ja, die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Das hängt irgendwie zusammen. Das ist letztendlich dann egal, was ich in den Bauch reinstecke, denn Gott aber wird diesen und jene wegtun. Ja? Wenn ich Hunger habe, esse ich. Wenn ich Durst habe, dann trinke ich. Und ich kann essen und trinken, was immer mir schmeckt, denn die Nahrung, wie auch der Bauch, wie der Leib, die sind ja vergänglich. Es wird alles, ich werde sterben und dann wird mein Leib verrotten. Und so ähnlich kann ich dann eben weitergehen und sagen, wenn ich sexuelles Verlangen habe, muss ich es genauso stillen. Wie das aussieht, ist zweitrangig. Ja? Wenn ich Hunger habe, esse ich. Wenn ich trinke, trinke ich. Wenn ich sexuelles Verlangen habe, dann brauche ich halt Sex mit irgendeiner oder irgendjemand. Es kann halt mit einer Prostituierten geschehen. Es kann irgendwie kurzlebige sexuelle Kontakte sein. Und wir können heute hier alle möglichen Perversionen einfügen, die es eben heutzutage gibt, um seine sexuelle Begierde zu stillen. Ja? Pornografie natürlich, Sexchat, Sexting, erotische Romane, Sexcomics, Padding, was auch immer es ist. Alles, wodurch ich sexuelle Befriedigung erlange. All das ist erlaubt, denn es betrifft doch nur meine leibliche Existenz, meinen Körper. Und der wird vergehen. Entscheidend ist, im Geiste gläubig zu sein. Und Paulus sagt, nein, so ist es nicht. Vers 14, Gott aber hat den Herrn auferweckt und er wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Dann komme ich zum zweiten Punkt. Der Leib ist für den Herrn und der Herr für den Leib. die ewige Bedeutung unseres Körpers. Das Ziel unseres Leibes ist seine Auferstehung. Unser jetziger Leib ist das Samenkorn für unseren Auferstehungsleib. Das wird Paulus dann im 1. Korinther 15 deutlich machen. Und darum sollen wir schon jetzt unseren Leib seinem Zweck entsprechend betrachten, bewerten und damit auch umgehen. Also der Leib ist für Gott nicht unbedeutend. Gott hat ihn geschaffen, er hat ihn erlöst und er will ihn auferwecken. Unsere leibliche Auferstehung gibt unserem Leib ewige Bedeutung. Durch unsere leibliche Auferstehung wird das Erlösungswerk Christi vollendet werden. Ja, wer stirbt im Glauben, der kommt in den Himmel, der ist bei Gott mit seinem Geist. Aber die völlige Erlösung, das völlige Ende ist dann erst, wenn er wieder leiblich aufersteht. So wie Jesus Sieg über den Tod und auch die Genügsamkeit seines Opfers für unsere Sünden, woran wurde sie deutlich? Dass er am Kreuz gestorben ist? Nein, das war ja das Opfer. Woran wurde es deutlich? Darin, dass er nach 3 Tagen auferstanden ist. Und so wird es bei uns auch deutlich werden. Ja? Die völlige Erlösung, die wir erlangt in Christus durch unsere leibliche Auferstehung. Aber eben auch in dieser Welt soll die Rettung und Befreiung, die Christus uns geschenkt hat, schon erkennbar werden. In ihm haben wir ja jetzt schon die Auferstehung und das ewige Leben. Wir können es so sagen, in unserem leiblichen Gehorsam zu Christus wird Christi Herrschaft über uns äußerlich sichtbar. Ja, Vers 13b, der Leib aber ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Also die Speise für den Bauch und der Bauch für die Speise, ja, das haut hin. Aber wir können jetzt nicht den Rückschluss ziehen, dass der Leib quasi für die Sexualität ist und die Sexualität für den Leib und alles wird vergehen und dann ist es egal. Nein, sondern der Herr, der Leib ist für den Herrn und der Herr für den Leib. Und der Vers ist Wahnsinn, das ist genial. Ich habe gemerkt, das ist so einer der wichtigsten Verse hier in diesem Abschnitt. Ich habe da immer die Jahre drüber gelesen. Ja? Der Leib ist für den Herrn und der Herr für den Leib. Aber Paulus macht in allen folgenden Versen jetzt deutlich, was er damit meint. Das wollen wir uns jetzt anschauen. Das erste Vers 15, was er sagt: Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Also unser Leib ist ein Glied am Leib Christi. Das heißt, von Christus aus gesehen, ja, der Herr für den Leib, der Herr sorgt für uns und der Herr wirkt durch uns. Und du und ich, wir gehören zu Christi Leib. So eng sind wir mit ihm verbunden. Ja, Vers 17, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Aber wenn du jetzt mit deinem Leib Unzucht betreibst, ist es so, als ob du einen Teil des Leibes Christi nimmst und mit ihm Unzucht und Ehebruch begehst. Du machst das nicht nur mit deinem Leib, sondern mit einem Teil des Leibes Christi. Und da sagt Paulus, das ist unvorstellbar, das ist unmöglich, das sei ferne, das geht gar nicht. Vers 16, oder wisst ihr nicht, dass der, welcher einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Also die sexuelle Verbindung zieht eine Vereinigung nach sich. Es ist nicht nur, dass ich halt mal mit irgendeiner Sache sündige, sondern es zieht eine Vereinigung nach sich. Mann und Frau werden ein Fleisch. Ja, ich denke, C.S. Lewis hat das sehr gut beschrieben in seinem Buch Dienstanweisung an einen Unterteufel, dass jedes Mal, wenn ein Mann und eine Frau eine sexuelle Beziehung eingehen, sich ein geistliches Band zwischen ihnen bildet, an dem sie sich ewig erfreuen oder dass sie ewig erdulden müssen. Also sexuelle Sünde beschädigt und erschüttert geistliche Verbindungen sowohl zum anderen Menschen, eben zu deiner Frau oder zu deinem Mann, und auch zu Gott. Ja? Wir können das dann konkretisieren. Der Konsum von Pornografie, der beschädigt deine geistliche Verbindung zu anderen Menschen, zu deiner Frau, zu deinem Mann und zu Gott. Ich glaube, jeder, der das schon gemacht hat, der weiß ganz genau, wovon ich rede. Und darum sagt Paulus, flieht die Unzucht. Unzucht. Unzucht ist der Überbegriff für alle sexuelle Sünde. Hier geht es, also, dort steht übrigens eben das Wort Pornea, also das Pornografie, ja, wo das herkommt. Ne? Genau das steht dort. Ja? Also hier geht es nicht nur um den tatsächlichen Verkehr mit einer Prostituierten. Ja, man redet sich ja vielleicht oft so raus. Ja, ich bin ja jetzt nicht gleich zu einer Prostituierten gegangen. Ne? Ich habe mir nur irgendwas angesehen oder sonst was gemacht. Nein, das ist der Überbegriff für jegliche sexuelle Sünde. Hier geht es um jegliche sexuelle Aktivität außerhalb der Ehe. Und man fragt sich dann vielleicht, ja gut, wo beginnt denn jetzt sexuelle Aktivität? Und die Antwort lautet, da, wo deine sexuelle Befriedigung beginnt. Ja, nicht erst da, wo Mann und Frau wirklich leiblich zusammenkommen, sondern da, wo man sexuelle Befriedigung bekommt. Und bekommt ein Mann zum Beispiel schon einfach, wenn er irgendwo hinguckt. Vers 18b. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Und dieser Vers ist jetzt sehr schwer auszulegen, denn es ist ja so, dass ich auch andere Sünden durchaus, die ich verübe, an meinem Leib oder gegen meinen Leib verübe. Ja? Fressen, saufen, selbstzerstörerische Lebensweise bis hin zum Selbstmord. Ja? Das hat ja alles mit meinem Körper zu tun. Wie meint Paulus das? Ich denke, er will sagen, dass sexuelle Sünden schwerwiegender, zerstörender, belastender sind als die meisten anderen meinen Körper betreffenden Sünden. Es ist also viel schwerwiegender, Ehebruch zu begehen, als sich zum Beispiel zu betrinken. Sie haben einen größeren, einen anhaltenderen Einfluss auf uns als andere Sünden. John MacArthur schreibt es so: Auf eine Art und Weise zerstört diese Sünde einen Menschen innerlich so sehr wie keine andere, weil die sexuelle Intimität die innigste Verbindung zwischen zwei Menschen ist, richtete ihr Missbrauch im Innersten des Menschen Zerstörung an. Ja, die sexuelle Intimität ist die innigste Verbindung zwischen zwei Menschen. Und deshalb richtet ihr Missbrauch im Innersten des Menschen Zerstörung an. Unser Leib ist für den Herrn und der Herr für den Leib. So schreibt er jetzt weiter in Vers 19, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Was er sagt, ist, wir gehören nicht länger uns selbst. Du kannst mit deinem Leib nicht machen, was du willst. Ganz einfach, weil dein Leib nicht mehr dir selbst gehört. Ja, wir sind nicht nur geistlich eben mit Gott irgendwie verbunden. Es ist nicht nur, dass unsere Seele Gott gehört, unser Leib auch. Er gehört Gott, er hat ihn teuer erkauft. 1. Petrus 1, Vers 18, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Könnte man ja denken, ja gut, dann Gott hat mich jetzt verkauft, was war eigentlich erkauft, was war eigentlich davor, habe ich davor mir selbst gehört? Nein, habe ich nicht. Wir waren vorher Sklaven der Sünde. Wir waren nicht frei, sondern getrieben von Begierden und unter dem Gericht Gottes. Und Gott hat jetzt sein Teuerstes gegeben, seinen eigenen Sohn, uns davon zu erretten, loszukaufen, frei zu machen. Und durch den Glauben an Christus sind wir zutiefst mit ihm verbunden. Wir sind Glieder seines Leibes und eines Geistes mit ihm. Denn, wie er es jetzt hier gesagt hat, der Heilige Geist wohnt in uns. unser Leib, unser Körper so vergänglich, so sterblich, so sündig, wie er immer noch ist. Stellt euch das mal vor, dieser Leib ist ein Tempel. Ist ein Tempel geworden. Warum? Weil Gott durch seinen Heiligen Geist darin wohnt. Dieser Leib ist zu einem Ort geworden, an dem sich Gott verherrlichen will, in dem Gott wohnt. Zu einem Ort, an dem Gott angebetet wird und sein Name geheiligt wird. Das ist der Tempel. Der Leib ist für den Herrn und der Herr für den Leib. Wisst ihr, was das bedeutet? Jede unzüchtige Handlung und jeder Ehebruch von Christen wird wo begangen? Im Heiligtum Gottes. In unserem Leib. Paulus sagt, das sei ferne. Wir sollen Gott durch unseren Leib und in unserem Geist verherrlichen. Wir sollen sexuell reinleben. Und hier könnte ich noch viel mehr dazu sagen, wie wir mit unserem Körper generell umgehen sollen. Ja, keinen Raubbau mit dem Körper führen, keinen Körperkult betreiben, nicht in Ausschweifung leben, sondern hingegeben für Christus leben. Ja. Aber ich will beim Hauptthema dieses Abschnitts bleiben und komme deshalb zu meinem dritten Punkt. Flieht die Unzucht. Warum sexuelle Sünde so gefährlich ist. Durch sexuelle Unzucht nehme ich etwas, was Christus gehört. Ein Teil seines Leibes. Etwas, worin der Heilige Geist wohnt. Etwas, was Gott durch das Opfer seines Sohnes teuer erkauft hat. Und missbrauche es. Und verbinde es mit der Sünde auf eine tiefgehende Art und Weise. Und das bedeutet eine Belastung, eine Verletzung, ja ein Bruch in meiner Verbindung mit Christus. Ich denke, es ist klar, dass das etwas ist, was nicht nützlich, auch nicht unbedeutend oder neutral, sondern höchst schädigend ist. Nun, ich habe viele Berichte von Männern und Frauen gelesen, wie sie in den Sumpf der sexuellen Sünde geraten sind. Und bei den meisten ging es los mit ein paar Bildern. Ja, vielleicht lag da noch irgendwo beim Opa in der Garage ein Playboy rum oder irgend sowas. Ja, es ging los mit ein paar Bildern. Jeder halbwegs aufgeklärte Mensch von heute würde sagen, absolut harmlos. Ja? Und doch haben sich die Bilder sofort in die Seele der meist jungen Menschen gebrannt. Und es folgte in nicht wenigen Fällen Jahre bis Jahrzehnte der Knechtschaft in der sexuellen Sünde. Viele Jugendliche, die betrinken sich, die rauchen, die kiffen, die nehmen irgendwelche Drogen, ist alles nicht gut. Aber es ist längst nicht so verheerend wie die sexuelle Sünde. Ich lese nochmal, ein Ausleger schreibt, keine Sünde, die ein Mensch begeht, besitzt mehr eingebaute Fallen, verursacht mehr Probleme und hat mehr Zerstörungskraft als die sexuelle Sünde. Sie hat mehr Ehen zerbrochen, mehr Familien zerstört, mehr Herzschmerz und Krankheiten hervorgerufen und mehr Leben zerstört als Alkohol und Drogen miteinander. Sie hat Lüge, Diebstahl, Betrügerei und Mord ebenso ausgelöst wie Bitterkeit, Hass, Beleidigung, Klatsch und Unversöhnlichkeit. Wir haben es heute in den Sprüchen gehört, denn von Honig triefen die Lippen der Verführerin und glatter als Öl ist ihr Gaumen. Ja, sexuelle Verführung ist extrem verlockend und kraftvoll. Sie nimmt den Menschen körperlich und geistig in Beschlag. Sie scheint nett und angenehm und gut zu sein, ja nützlich und erbauend. Sie verspricht nichts außer Genuss, Befriedigung und Entspannung. Aber zuletzt ist sie bitter wie Wermut, scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße steigen hinab zum Tod. Ihre Schritte streben dem Totenreich zu. Den Pfad des Lebens erwägt sie nicht einmal. Sie geht eine unsichere Bahn, die sie selbst nicht kennt. Sexuelle Sünde hält nie, was sie verspricht. Es ist nicht erbaulich und sie ist auch nicht zu beherrschen. Es ist, als ob man Salzwasser gegen den Durst trinkt. Ja, wenn ich das schöne blaue Meer sehe, es bietet mir sehr gute Befriedigung an. Sollte das nicht gut sein? Sollte das nicht erfrischend sein? Aber dann bringt es nur große Enttäuschung. Letztlich wird das Verlangen nie gestillt, sondern nur immer größer, unbeherrschbarer, perverser. Es ist eine körperliche Sache, ja, aber der Geist hat entscheidenden Anteil daran. Und er wird dadurch beeinflusst und er nimmt Schaden, er gerät in Gefangenschaft. Gerade im sexuellen Bereich ist er sehr anfällig für eine Abhängigkeit. Da ist es eben nicht so, dass du sagst, ich will noch mal probieren, ich will mal wissen, ich bin mal neugierig oder so. Viel zu gefährlich. Das wird unter anderem dadurch deutlich, dass sexuelle Unzucht längst nicht nur betrieben wird, weil das sexuelle Verlangen da ist und gestillt werden soll. Das ist ein Grund für sexuelle Unzucht. Aber es gibt so viele mehr. Zum Beispiel einfach Ablenkung. Ich will Ablenkung. Oder ich brauche jetzt schnell einen Trost. Ich habe irgendwie eine knifflige, schwierige Situation, muss mich jetzt erstmal irgendwie trösten. Oder ich habe einfach Langeweile oder Trägheit. Oder ich habe keinen Bock, das zu tun, was ich tun muss. Oder Unzufriedenheit oder Frust und Undankbarkeit gegen Gott. Gott, warum hast du mir das und das nicht gegeben? Warum bin ich immer noch Single? Da muss ich mich ja jetzt irgendwie kümmern. Frust gegen Gott, all das sind Gründe dafür. Nun, ich habe das oft schon gesagt, ich habe schon ganze Predigten darüber gehalten. Gott ist nicht gegen Sexualität, er erschuf sie, er segnete sie. Wenn sie ausschließlich in der Ehe ausgeführt wird, wie der Herr es beabsichtigt, ist sie wunderschön, sie ist befriedigend, sie ist nützlich, sie ist erbauend. Mann und Frau in der Ehe können darin erfahren, wie Christus und die Gemeinde wirklich in Liebe verbunden sind. Ja, Sprüche 15, Vers 18, deine Quelle sei gesegnet und freue dich an der Frau deiner Jugend, von ihrer Liebe sollst du stets entzückt sein. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir um sexuelle Reinheit kämpfen. Und der wichtigste Ratschlag für diesen Kampf um sexuelle Reinheit der Bibel lautet, flieht die Unzucht. Auch in Sprüche 5, Vers 8, bleibe fern von dem Weg, der zu ihr führt und nähere dich nicht der Tür ihres Hauses. Ja, Situationen, in denen man sexuellen Anfechtungen ausgesetzt ist, die soll man meiden. Vor denen soll man fliehen. Äußerlich heißt das Abstand halten, aber auch innerlich mit unseren Gedanken Abstand halten. Und die grammatische Form dieses Wortes fliehen macht deutlich, dass es ein andauernder Prozess sein soll. Also nicht warten, bis da irgendeine Versuchung da ist und jetzt dann fliehen, sondern das soll mich ausmachen. Ich bin ständig auf Abstand. Und wenn wirklich diese sexuelle Versuchung vor mir ist, Dann muss ich wörtlich, so wie Josef es gemacht hat, die Beine in die Hand nehmen und fliehen. Ich kenne jemanden, der stark damit zu kämpfen hatte, der war immer musste halt am Computer arbeiten und es ist nun mal so, dass du dann schnell auch in Versuchung gerätst, dort auf irgendwelche pornografischen Seiten zu gehen. Was hat er gemacht? Der hatte in seinem Auto immer hinten drin eine Isomatte und einen Kocher und irgendwelche Sachen. Und wenn er gemerkt hat, jetzt kommt die Versuchung hoch, dann ist er einfach ins Auto gestiegen, sofort, gar nicht erst groß nachgedacht, irgendwo in den Wald gefahren und hat sich einen schönen Nachmittag gemacht dort, ja, im Wald mit Wandern und so weiter. Ja, also klingt ein bisschen lustig, aber tatsächlich, man muss sich Sachen ausdenken, wie kann ich aus dieser Situation heraus entkommen? Wie kann ich im grünen Bereich bleiben, ja? Nüchtern bleiben. Es ist so, diese Begierde in mir, die Leidenschaft, die ist nicht vernünftig. Da kann ich nicht anfangen zu diskutieren, zu erklären mit irgendwelchen vernünftigen, logischen Argumenten. Die ist nicht vernünftig. Ich fange doch auch nicht an, ein Kleinkind zu erklären mit logischen Argumenten, warum es kein Alkohol trinken soll oder warum es den Finger nicht in die Steckdose stecken soll. Ich es ist verboten und ich halte es auf Abstand. Fertig, aus. Das ist das Einzige, was hilft. Flieht der Unzucht. Die Bibel hat noch mehr darüber zu sagen, wie man von sexueller Sünde frei wird und wie man gegen die Versuchung kämpft. Es gibt darüber hinaus gute Kurse, die man machen kann. Es gibt gute Bücher, die man lesen kann. Wir müssen uns gegenseitig helfen. Ja? Wir Männer müssen uns vor allen Dingen helfen in diesem Kampf, indem wir uns gegenseitig Rechenschaft geben, indem wir darüber reden und indem wir uns beistehen. Die Frauen sicherlich genauso. Aber wir sind natürlich Meister darin, unsere Sünden zu verheimlichen vor der Welt, vor der Gemeinde, vor der Familie und weiter zu pflegen. Aber ich denke, das ist heute klar geworden. Du kannst deine Sünde vor Christus nicht verheimlichen. Er sieht dich ganz, er kennt dich ganz, er ist bei dir, er ist in dir. Egal, welche Sünde du begehst, in deinen Gedanken, in deinen Worten, mit deinen Händen, mit deinem ganzen Leib, es ist egal. Er sieht diesen ganzen Abschaum. Die Perversität, die menschenverachtende und gottverachtende Sünde. Er sieht deine Ich-Sucht und er verdammt diese Sünde. Aber wisst ihr was? Er verdammt nicht dich. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Das ist das, was Christus uns geben will, Hilfe, Vergebung. Christus ruft mir und dir heute Morgen wieder zu, flieh der Unzucht und flüchte dich zu mir. Und ich vergebe dir deine Schuld und ich wasche dich rein. Und ich schenke dir wahres Leben. Und ich gebe dir das, wonach deine dürstende Seele wirklich verlangt, was dich wirklich befriedigt. Und das ist die Gemeinschaft mit mir. Das ist Gott in dir. Das ist eine Beziehung, eine reine Beziehung mit Gott. Er sagt, ich gebe dir ein reines Herz und einen festen Geist in deinem Inneren durch meinen Heiligen Geist in dir. Wisst ihr, ich durfte auch viele, viele Berichte lesen von Menschen, die in dieser sexuellen Sünde gefangen waren und freigekommen sind. Gottes Gnade ist so groß und wirksam. Und seine Liebe ist überwältigend. Und in seiner Gnade will er uns helfen, den Kampf um Reinheit siegreich zu kämpfen. Amen. Lasst uns zusammen beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist. Obwohl du genau wusstest, wie wir sind, wie es in uns aussieht. Und wie wir uns gern Sünden hingeben. Und gerade diesen gefährlichen Sünden wie sexuelle Sünde, Herr. Die sind so reizvoll für uns. Und wir denken, es ist so harmlos, wir können es so gut verheimlichen, es hat auch keine große Bedeutung. Aber ja, heute konnten wir wieder sehen an diesem Text, wie ernsthaft das ist, wie gefährlich. Und wie wir Teile deines Leibes nehmen und mit ihm Unzucht betreiben. Herr, vergib uns unsere Schuld. Wasche uns rein. Mach uns weißer als Schnee. Entsündige uns. Und schenke, dass das ist, was uns erfüllt, wonach wir streben, was unsere ganze Sehnsucht ist. Dass wir diese Beziehung, diese reine, herrliche Beziehung mit dir haben. Dass wir in deiner Gnade leben. Dass wir merken, wie du wirksam bist in unserem Leben. Schenke uns Reinheit, Herr. Und hilf uns im Kampf um sexuelle Reinheit. Amen.